Guten Morgen, schön euch zu sehen. Liebe Grüße auch an alle, die an den Bildschirmen zuschauen. Und ich spreche noch ein Gebet vor der Predigt. Gott, ich möchte danken für den Morgen, möchte danken für Sonntag, für unseren Sabbat sozusagen. Und ich möchte dich bitten, dass wir den Sabbat nutzen können heute, um dir zu begegnen, um etwas von dir zu verstehen, von der Schönheit, die wir eben auch schon besungen haben. Und ich möchte dich bitten, dass du die Gedanken aus der Predigt dazu verwendest. Amen. Ja, wir kommen heute zur vorerst letzten Predigt zu unserer kleinen Serie zum Markus-Evangelium. Wir haben uns die letzten Wochen die ersten Kapitel angeschaut und uns die Frage gestellt: Jesus, was willst du für uns? Wozu bist du gekommen und was ist eigentlich deine Vision für unser Leben? Und ein Stichwort, was immer wieder gefallen ist, war Freiheit. Freiheit. Jesus ist gekommen, um zu befreien, um Freiheit zu schenken. Und vielleicht wunderst du dich ein wenig, denn Freiheit ist ja nicht unbedingt das, womit die meisten Leute das Christentum verbinden. Viel eher wird der christliche Glaube und Kirche mit irgendwelchen Regeln und Verboten verknüpft. Es geht darum, irgendwie alles richtig zu machen und irgendwelchen alten, oft lebensfremden, gefühlt sogar lebensverneinenden Regeln zu folgen. Und so wird dieser große Themenkomplex Regeln oder Gebote Gottes auch für manch einen schnell zum Grund, auf Distanz zu gehen. Das brauche ich nicht. Mir muss keiner sagen, was gut ist oder was nicht gut ist, was ich tun soll oder was ich nicht tun soll. Wir leben in einer Zeit, in der es diese Kategorien eigentlich auch nicht mehr wirklich gibt. Gut, nicht gut, darf man nicht. Eigentlich nicht mehr wirklich Denkmuster unserer Kultur. Wir sagen, das muss jeder selber entscheiden, das ist irgendwie individuell, das ist irgendwie subjektiv. Es gibt keine allgemeingültigen, gar göttlichen Regeln, denen alle irgendwie verpflichtet werden. Und das mit den Geboten Gottes sei letztlich auch immer nur ein menschlicher Versuch, andere Menschen klein zu halten und ihnen die Mündigkeit zu nehmen. Also viele Leute um uns herum finden das sehr problematisch mit diesen vermeintlich göttlichen Regeln. Aber ich glaube auch, dass viele von uns mehr als wir vielleicht denken, ihre Probleme oder ich sag mal ihre problematische Geschichte mit diesem Themenkomplex haben. Für manch einen sind die Gebote Gottes mit einem schlechten Gefühl verbunden. Weil es da einfach eine Spannung gibt zwischen dem, was man da irgendwie in der Bibel liest und meint zu verstehen und dem, wie man dann das eigene Leben gestaltet. Und immer wenn man sich dann so gedanklich mit Gott auseinandersetzt, kommt dann so eine Unsicherheit hoch oder ein schlechtes Gewissen. Manche, die in der christlichen Umgebung groß geworden sind, ringen vielleicht auch mit der Frage, was sind jetzt die Regeln meiner Eltern? Was sind die Regeln meiner Kirchengemeinde? Und was sind jetzt wirklich Gedanken Gottes? Ist ja nicht immer ganz so leicht, das so auseinander zu klamüsern, da irgendwie ein gutes Gefühl dafür zu kriegen, was jetzt nur Erziehungsregeln oder irgendwelche Traditionsregeln sind. Wenn ich jetzt so an Helfen, Dienen, Nächstenliebe geht, was bedeutet das konkret? Wenn es um Gerechtigkeit, Klarheit, Vergebung geht, um Gastfreundschaft, Geld und Gutes tun, um Liebe, Sex und Beziehung, das sind ja alles Themen, zu denen es irgendwelche biblischen Aussagen gibt. Was ist jetzt Gottes konkrete Idee dahinter? Oder wieder andere wurden mit Regeln oder Geboten tatsächlich unter Druck gesetzt und klein gehalten. Könnte der ein oder andere vielleicht aus seiner Kindheit oder vielleicht auch später viele Geschichten erzählen. So der moralische Zeigefinger, der irgendwie sich eingebrannt hat und der es einem schwierig macht, sich diesem Thema überhaupt nochmal zu nähern. Also diese Thematik beschäftigt uns, glaube ich, alle auf irgendeine Art und Weise. Und die große Frage ist jetzt natürlich, wie geht Jesus mit dieser Thematik um? Derjenige, der die unterschiedlichsten Menschen so sehr im Blick hatte und Gutes für sie wollte. Der Menschen heilte, sie von Bindungen befreite, auch von Schuld freisprach. Was hat Jesus dazu zu sagen? Und genau darum soll es heute in der Predigt gehen. Jesus, was willst du für uns, wenn es um das Thema Gottes Gebote geht? Und dabei schauen wir uns zunächst zwei typische Reaktionen an und dann in einem zweiten Abschnitt etwas genauer die Reaktion von Jesus. Also zunächst zwei typische Reaktionen. Sehr vereinfacht kann man die verschiedenen Gedanken über die Gebote Gottes auf zwei Meinungen reduzieren. entweder man muss die Gebote einhalten, sie sind wichtig, oder man muss die Gebote nicht einhalten, sie sind egal und haben mir eigentlich nichts zu sagen. Natürlich ist es jetzt sehr vereinfacht. Mir ist klar, dass es auch sehr individuelle Einstellungen zu den Regeln gibt, auch zu einzelnen Geboten. Aber ich denke trotzdem, dass man sagen kann, dass es im Wesentlichen diese beiden Reaktionen gibt. Auch wenn jeder so für sich selber entscheidet, wie er zu den unterschiedlichen Geboten steht, man kommt zu einer dieser beiden Einschätzungen. Diese Regel, die muss ich halten, die ist irgendwie obligatorisch für mich, davon bin ich irgendwie überzeugt, oder die Regel, nee, die muss ich nicht einhalten, warum auch immer, ist nicht relevant, passt nicht für mich. Wenn wir jetzt in unseren heutigen Text schauen, dann haben wir zwei Gruppen, die letztlich für diese beiden Richtungen stehen. Und das Ungewöhnliche ist jetzt, dass diese beiden Gruppen sich gegen Jesus zusammenschließen. Im letzten Satz heißt es, die Pharisäer trafen sich sogleich mit den Parteigängern des Herodes und sie beschlossen miteinander, dass Jesus sterben müsste. Was hier passiert, ist untypisch und gleichzeitig deswegen auch interessant. Denn die Pharisäer auf der einen Seite waren Menschen, die die Gebote Gottes sehr ernst nahmen, die Gebote Gottes sogar ausgeschmückt haben, um möglichst konkret zu machen, was man jetzt genau darf und was man nicht darf. Sie haben sich sehr stark dafür eingesetzt, dass die Gebote umgesetzt werden, einmal von ihnen selbst, aber auch von den anderen. Also das waren Menschen, die gottgefällig leben wollten und für die die Gebote wirklich wichtig waren. Auf der anderen Seite waren die Anhänger des Herodes. Ja, die Römer hatten damals viele Gebiete auch im Nahen Osten erobert und dann jeweils einen Gouverneur eingesetzt. Und in dem Gebiet, in dem Jesus lebte, war es eben Herodes. Und dieser Herodes nahm es jetzt mit den Geboten Gottes und mit dem Religiösen nicht so ernst. Mal hat er einen Tempel für die Juden gebaut, dann hat er einen Tempel für andere Gottheiten gebaut, dann hat er einen Palast für sich selber gebaut, dann wieder ein bisschen Kaiserkult. Also der hat sich nicht so sehr an irgendeinem Gott oder an irgendwelchen Gedanken Gottes orientiert, sondern man könnte sagen, er hat einfach gemacht, was er für richtig hielt. Oft auch, was ihm selbst den größten Vorteil einbrachte. Und dementsprechend war auch dann die Vorgehensweise dieser Anhänger und Nachfolger von Herodes. Also zwei unterschiedliche, sehr gegensätzliche Strömungen, die jetzt etwas sehr Seltsames tun, nämlich sich zusammenschließen. Zwei Extreme, die normalerweise überhaupt nichts Positives übereinander zu erzählen hatten, sich eher scharf voneinander abgrenzten, wollten plötzlich ein Miteinander. Warum? Weil es mit Jesus plötzlich jemanden gab, der die Meinung beider in Frage gestellt hat, der mit seinen Aussagen irgendwie beide provoziert hat. Offensichtlich hatte Jesus weder die Haltung der Pharisäer noch die Haltung der Anhänger Jesu, der Anhänger des Herodes. Und die Frage ist natürlich, was ist dann seine Haltung? Wenn es weder ist, man muss die Gebote halten, noch man muss die Gebote nicht halten. Welche Perspektive bringt er mit? Und ich will es mal verkürzt so formulieren, wir dürfen Gebote Gottes halten. Wir dürfen Gottes Gebote halten. Das ist ein ganz anderer Blickwinkel und Jesus zeigt anhand dieses konkreten Sabbatgebotes, was er meint. Klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen verwirrend, was ich da bisher gesagt habe, aber versucht euch mal darauf einzulassen, auf die Argumentation von Jesus. Folgende Situation: Jesus und seine Jünger gehen an einem Samstag, also dem jüdischen Sabbatruhetag, durch die Felder und seine Jünger fangen dabei an, Ähren abzureißen und Körner zu essen. Einige Pharisäer beobachten das und weisen Jesus darauf hin, dass es doch nach dem Gesetz am Sabbat verboten ist. Der Hintergrund aus dem Gesetz ist eines der 10 Gebote. Da heißt es nämlich, halte den Ruhetag in Ehren, den 7. Tag der Woche. Er ist ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten verrichten. Aber der 7. Tag ist der Ruhetag des Herrn, deines Gottes. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, auch nicht dein Sohn oder deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, dein Vieh oder der Fremde, der bei dir lebt. So steht es im Alten Testament im 2. Buch Mose. Und vielleicht fällt dem einen oder anderen direkt auf, dass es in diesem Gebot nicht heißt, du sollst nicht Ehrenpflücken, sondern du sollst nicht arbeiten. Dass Ehrenpflücken nicht Arbeit ist, ist nicht direkt klar. Dass es aber Arbeit ist, ist auch nicht direkt klar. Und da es etwas unklar war, gab es jetzt unter den jüdischen Gruppierungen damals eine Diskussion, wie Arbeit genau zu definieren ist. Wie ist dieses Gebot auszulegen? Was ist jetzt erlaubt und was ist nicht erlaubt? Und eine Auslegung, die diese Pharisäer hier offensichtlich vertreten haben, war eben die Auslegung, dass Ehrenraufen ernten und ernten arbeiten ist. Klingt irgendwie erstmal nachvollziehbar. Das heißt, am Sabbat nicht zu arbeiten, bedeutet auch, auf Ehrenraufen zu verzichten. Die Pharisäer wollten also dieses Sabbatgebot, das Gott dem Mose am Berg Sinai gegeben hatte, mit dieser Klärung ernst nehmen und sicher gehen, dass es gut umgesetzt wird. Vielleicht klingt es jetzt in unseren Ohren erstmal schräg. Man kann es ja auch wirklich übertreiben, denkt vielleicht der ein oder andere. Aber ich glaube, wir machen das heute mit unseren modernen Regeln, wenn uns ein Thema wichtig ist, genauso. Ja, eine Diskussion, die ich gerne in den Online-Medien verfolge, ist das Thema Nachhaltigkeit. Das Gebot ist quasi, du sollst nachhaltig leben. Also diese Welt mit deiner Lebensweise, deiner Ernährung, deiner Mobilität und deinem Müll nicht zerstören. Und wenn man dann sich ein wenig damit beschäftigt, begegnen einem ganz viele Tipps. Aber auch da stellt sich dann schnell die Frage, was ist denn jetzt wirklich nachhaltig oder was ist nachhaltig genug? Ist es zum Beispiel okay, dass ich mit dem Auto zur Arbeit fahre, statt öffentlich, oder ist es schon ein Problem? Wie viel Fleisch oder wie viel Fisch geht in Ordnung und ab wann bin ich Teil von Überfischung und Massentierhaltung? Ist das Shampoo aus der Plastikflasche jetzt in Ordnung oder ein absolutes No-Go? Also ich glaube, dieses Denken der Pharisäer ist auch uns heute nicht so fremd. Und das Nachhaltigkeitsbeispiel ist jetzt nur eins von Millionen von anderen Themen. Wir wollen wissen, was ist gut und was ist nicht mehr gut. Wo sind die Grenzen? Und wenn wir sie klar haben, dann setzen wir uns dafür ein, dass das Gute auch umgesetzt wird. So, was jetzt in unserem Text aber passiert, ist seltsam. Jesus konfrontiert diejenigen, die sich sozusagen für den freien Tag einsetzen. Also die, denen die Gebote Gottes wichtig waren. Die nach Gottes Willen gefragt haben. Die nicht nur gesagt haben, ja, kann man schon mal machen, sondern die sich wirklich dafür eingesetzt haben, dass Gottes Gebote ernst genommen werden und umgesetzt werden. Klingt für mich erstmal nach engagierten Gottesdienstbesuchern und Gemeindemitgliedern. Aber Jesus nimmt diesen Leuten hier absolut den Wind aus den Segeln. Er kanzelt sie regelrecht ab. Und ich kann mir vorstellen, dass es manchen so geht wie mir, dass man so ein bisschen unsicher ist, was man denken soll. Einerseits passt das doch nicht, was Jesus hier macht. Warum redet er so stark gegen die, die es gut meinen? Die Gott ernst nehmen wollen. Die seine Gebote ernst nehmen wollen. Ja, Gott ernst nehmen und seine Gebote ernst nehmen, das ist doch jetzt nicht unbedingt das Schlechteste, oder? Andererseits denke ich aber auch gleichzeitig, irgendwie sind mir die Typen so ein bisschen unsympathisch. Ich meine, es sind jetzt nur ein paar Ehren gewesen. Ist es nicht ein bisschen arg kleinlich? Also die Frage ist für mich schon, warum handelt Jesus hier so? Warum kanzelt er diese Pharisäer so ab? Und was will er uns mit seiner Reaktion und mit seinen Worten eigentlich sagen? Jesus reagiert hier ja gegen diejenigen, die sagen, man muss die Gebote einhalten. Und Jesus scheint hier zu sagen, nee, das stimmt so nicht. Inwiefern? Es gibt zwei Hinweise im Text, die uns da etwas tiefer führen. Jesus sagt in Vers 27, Gott hat den Sabbat für den Menschen geschaffen, nicht den Menschen für den Sabbat. Allgemeiner ausgedrückt, die Gebote sind für den Menschen da, nicht die Menschen für die Gebote. Das heißt, die Pharisäer haben anscheinend gedacht, wir leben, damit Gebote eingehalten werden. Ziel unseres Lebens ist es, alles richtig zu machen. Ja, das Höchste unseres Lebens, keine Fehler machen. Wir Menschen sind für die Gebote da. Wenn man das mal so ausformuliert, dann macht es auf einmal schon mehr Sinn, wie Jesus reagiert. Denn was bei diesen Menschen passiert ist, ist Folgendes. Ich versuche es mit einem Bild darzustellen. Sie haben etwas vertauscht. Sie haben das Werkzeug vertauscht mit dem Kunstwerk, das entstehen soll. Sie haben das Werkzeug vertauscht mit dem Kunstwerk, das entstehen soll. Sie haben nicht verstanden, dass das Werkzeug dafür da ist, um ein wunderschönes Kunstwerk zu erstellen. Sie waren so sehr auf das Werkzeug konzentriert und haben dabei das Eigentliche, das Kunstwerk, aus den Augen verloren. Und in diesem Bild sind die Werkzeuge die Gebote, die Lebensrichtlinien, die Ethik. Und das Kunstwerk, was entstehen soll, das ist Leben, Friede und Freiheit. Oder in Jesu Worten, der Mensch. Der gesunde Mensch in jeglicher Beziehung. Jesus sagt hier also, das Kunstwerk ist nicht für die Werkzeuge da, sondern die Werkzeuge, um das Kunstwerk zu schaffen. Der Mensch ist nicht für den Sabbat da, sondern der Sabbat für den Menschen. Die Pharisäer hatten da etwas vertauscht. Der zweite Hinweis im Text zeigt es nochmal deutlicher. Da geht es in diesem nächsten Abschnitt um Heilung, also darum, dass einem Menschen geholfen wird. Und die Pharisäer, die waren jetzt so sehr auf die Einhaltung der Gebote fixiert, dass sie nicht wirklich begriffen, wie viel Besseres Jesus an der Stelle tun kann. Jesus wollte quasi ein Kunstwerk schaffen. Dem Menschen mit dieser lahmen Hand Gesundheit bringen. Ihn wiederherstellen, ihm neue Chancen ermöglichen. Und in dem Augenblick war zweitrangig, welches Werkzeug er dafür verwendet. Die Pharisäer jedoch hatten dieses lebensschaffende Ziel aus den Augen verloren. Sie sahen nicht das Werkzeug, nicht das Kunstwerk, sondern nur das Werkzeug. Also das heißt, denen, die sagen, man muss die Gebote einhalten, sagt Jesus, stimmt nicht so ganz. Es ging bei den Geboten nie nur darum, dass irgendwie einfach Regeln eingehalten werden, sondern es geht um Leben. Es geht um Leben. Um gesundes und geheiltes Leben in jeglicher Beziehung. Die Regeln müssen zum Leben führen. Und an anderer Stelle sagt Jesus das sehr deutlich in Johannes 10, Vers 10. Er sagte, ich bin gekommen, wofür? Um den Menschen Leben zu geben. Um den Menschen Leben zu geben. Und dann fügt er noch so als Betonung an, für wen das vielleicht ein bisschen zu wenig klingt oder unklar. Ich bin gekommen, Leben zu geben, Leben in Überfluss. Leben in Überfluss. Wirklich übervolles Leben, das ist das Ziel. Also soweit mal dieser Gedanke, die Auseinandersetzung mit der Seite, die sagt, man muss die Gebote halten. Jesus sagt, nee, stimmt nicht ganz. Jetzt könnte man natürlich denken, naja, wenn das nicht ist, dann wird wohl die zweite Meinung stimmen. Jesus will deutlich machen, dass die göttlichen Gebote nicht so wichtig sind und man sich nicht an sie halten muss. Ja, wenn du den Eindruck hast, sie helfen dir nicht, einfach ignorieren. Schauen wir jedoch genauer hin, dann merken wir, dass es auch das nicht ist, was Jesus hier meint. Jesus widerspricht auch dieser Meinung. Und zwar bringt er zuerst dieses Beispiel aus der Geschichte. Ja, König David, eine sehr wichtige Persönlichkeit im Alten Testament, einige Jahrhunderte vor dieser Begegnung. Dieser David war auf der Flucht und hatte Hunger. Und so geht er mit seinen Anhängern in den Tempel und isst die Brote, die für die Priester bestimmt waren. Also da gab es ein klares Gebot, die Brote sind nur für die Priester da. Ist eigentlich ein relativ klares Gebot, ja, nur Priester essen, alle anderen bitte die Finger davon weglassen. Man könnte es vielleicht auf heute übertragen, da ist jemand nach dem Gottesdienst nach vorne gekommen, wir haben momentan jetzt keine Spendenkörbchen hier stehen, normalerweise stehen die da mit Geld drin. Stellt euch vor, jetzt kommt einfach einer nach dem Gottesdienst nach vorne, nimmt sich Geld raus, weil er Hunger hat und sich einen Döner kaufen möchte. Das ist in etwa die Geschichte, die Jesus erzählt, die Geschichte eines positiven Gebotsübertritts sozusagen. Und als Jesus sie interpretiert, sagt aber interessanterweise nicht, naja, weil David nicht bestraft wurde, als er dieses Gebot übertreten hat, können wir daraus schließen, das Gebot war eh Mist. Ja, Kollektenkörbchen, sowieso Blödsinn, vergiss es, wenn du Geld brauchst, komm einfach am Ende nach vorne und nimm dir was raus. Sondern Jesus sagt, es gab eine Ausnahme, die Leben gespendet hat. Es gab eine Ausnahme, die Leben gespendet hat. In der Situation war das okay, dass man über diese Regel hinweggeschaut hat. Wie gut, dass David nicht verhungert ist. Wie gut, dass David nicht verhungert ist. Und da werden die Juden erstmal die Zwickmühle schon gespürt haben, weil David war für sie eine sehr wichtige Persönlichkeit. Und dann fügt Jesus sofort an, Gott hat den Sabbat für den Menschen geschaffen. Und die Betonung, es ist Gottes Gebot. Und damit sagt er nichts anderes, als der Sabbat ist Gottes gute Idee. Er ist nicht irrelevant, im Gegenteil. Und dann setzt er noch einen oben drauf. In Vers 28 sagt er vom Menschensohn, dass dieser Menschensohn der Herr des Sabbats ist. Und mit Menschensohn meint Jesus niemand anderes als sich selbst. Jesus sagt damit also, für alle, die geglaubt haben, dass sich Jesus ein solcher Revolutionär wäre, der Gebote einfach abschafft, falsch gedacht. Vielmehr, ich selbst bin derjenige, der das Sabbatgebot erfunden hat. Und das ist natürlich wieder eine steile Aussage, denn damit behauptet er, dass er selbst der eine Gott ist. Eine wichtige Aussage, ich habe ja letzte Woche schon einiges dazu gesagt, da möchte ich gar nicht mehr sagen. Ich möchte auf einen anderen Aspekt nochmal eingehen. Jesus, der auf den ersten Blick dieses Gebot so wenig ernst nimmt, der diese Ausnahme betont, der sagt gleichzeitig, dieses Gebot ist meine Erfindung. Ich wollte dieses Gebot. Es ist mir wichtig. Und damit taugt Jesus offensichtlich auch nicht als Meinungsführer derer, die sagen, Gottes Gebote sind egal. Kann man einfach ignorieren, das passt nicht. Und es ist für mich ehrlich gesagt ziemlich paradox erstmal. Auf der einen Seite reagiert er auf diejenigen, die sagen, man muss Gottes Gebote halten, mit stimmt nicht so ganz. Und auf der anderen Seite reagiert er auf diejenigen, die sagen, man muss Gottes Gebote nicht einhalten, mit das stimmt überhaupt nicht. Das sind Gottes Gebote. Und ich bin selbst Gott und ich möchte dieses Gebot. Was ist jetzt Jesu Meinung? Was will Jesus für uns? Und ich wage jetzt mal den Versuch einer Antwort und greife dabei nochmal das Bild von eben auf. Ich stelle mir vor, dass Gott uns Menschen betrachtet wie ein Künstler sein Objekt. Nehmen wir mal die Malereien, Gemälde. Ja, ein Bild, sehr vielschichtig, verschiedene Arten von Farben, diverse Farbtöne, unterschiedliche Schichten. Und Gott hat verschiedene Werkzeuge, um an diesem Werk zu malen. Pinsel in verschiedensten Ausführungen, Spachtel, Stifte, Döschen, um die Farben zusammenzumischen und so weiter und so fort. Sein größtes Anliegen ist es natürlich, dieses Gemälde zur Schönheit zu bringen. Dass es strahlt in den Ausstellungsräumen und Wohnzimmern, in denen es später hängt. Dass es Menschen fasziniert, dass Menschen angetan sind von der Schönheit und davon inspiriert werden. Dass Freude entsteht beim Anschauen, das ist das Anliegen des Malers. Und damit das passieren kann, verwendet Gott eben diese Werkzeuge. Aber Gott schaut jetzt nicht auf diese Werkzeuge nach dem Motto, jedes Werkzeug muss irgendwie in diesem Gemälde vorkommen, das ist das Wichtigste, sondern seine Perspektive ist, was bringt dieses Bild zur wahren, zur absoluten Schönheit? Welches Werkzeug setze ich ein und wo setze ich es ein, um das Bild zur Schönheit zu bringen? Und jetzt übertrage ich mal das Bild wieder zurück. Ich glaube, das heißt, dass wir Menschen leben sollen. Leben in Überfluss, Leben in Fülle, ein schönes Leben. Gott will uns zur vollen Schönheit entfalten. Uns immer mehr zu Menschen machen, die andere inspirieren, die Freude versprühen, die Farbe in die manchmal dunklen und tristen Lebenszimmer bringt. Das ist seine Vision. Und deshalb macht eigentlich die Herangehensweise auch Sinn zu fragen, was für Werkzeuge hat Gott sich eigentlich ausgedacht? Welche hat er denn bei anderen Menschen benutzt? Welche Werkzeuge darf ich benutzen? Und welche Werkzeuge muss ich auch erst noch kennenlernen und ihren Gebrauch richtig erlernen? Also welche Gebote, welche Regeln hat Gott sich ausgedacht? Welche hat er bei anderen Menschen benutzt? Was sind seine Ideen, damit ich und andere zu diesem Kunstwerk werden? Dass wir zu diesen Menschen werden, die andere inspirieren, die Freude schenken und die Schönheit versprühen. Seht ihr, das ist eine ganz andere Perspektive, eine ganz andere Art, über diesen Themenkomplex nachzudenken. Eine ganz andere Sicht als die, die wir oft haben. Wenn wir auf dem Weg sind, Jesus zu entdecken, wenn wir ihm folgen, wenn wir von ihm lernen wollen, wie das Leben zu gestalten ist, dann ist unsere Frage nicht mehr, was muss ich und was muss ich nicht, sondern die Frage ist vielmehr, was spiegelt Gottes Schönheit in meinem Leben wider? Was sind die Tools, um dieser schöne, faszinierende Mensch zu werden, den Jesus in mir sieht und zu dem er mich formen will? Was darf ich erlernen, auch wenn es manchmal schwerfällt, um dahin zu kommen? Das ist eine ganz andere Perspektive und ich finde, es ist eine sehr schöne Perspektive. Es ist keine angstgetriebene oder einengende Perspektive, sondern eine, die mich einlädt, mich wirklich zu entwickeln und Verantwortung zu übernehmen. Eine Herangehensweise, die mich freisetzt, wirklich Gutes zu erstreben und das echte Leben, das Jesus verspricht, zu finden. Gleichzeitig beobachte ich aber auch, dass ich diese Perspektive und Herangehensweise doch nicht wirklich will. Dass ich dann doch lieber eine der beiden anderen Perspektive wähle, weil sie mir scheinbar schnelleren oder leichteren Zugang zum Leben verschaffen. Und ich möchte es mal an zwei Beispielen verdeutlichen. Zuerst etwas zu unserem Beziehungsleben. Ich habe den Eindruck, ganz oft fragen wir nicht, Gott, wie darf ich mich verhalten, um ein hingebungsbereiter, liebevoller, gesunder Partner zu werden? Wie kann ich mich verhalten, damit sich unsere Beziehung langfristig gesund entwickelt? Oder Gott, wie können wir uns zusammen als Partner verhalten, um ein Paar zu werden, das deine Ermutigung und deine Liebe und deine Fürsorge für andere Menschen widerspiegelt? Ich behaupte einfach mal, wir stellen uns selten diese Frage. Wir haben nicht das schöne Kunstwerk vor Augen, das Gott vor Augen hat, sondern wir schauen sehr oft hin auf die Werkzeuge. Was muss ich tun, um mich ausreichend gut zu verhalten, dass die Beziehung nicht in die Brüche geht? Oder andere einen guten Eindruck von mir behalten? Wir sind gerade mutig genug, um die nötigsten Probleme anzugehen. Gerade so sexuell zurückhaltend genug, dass wir kein schlechtes Gewissen haben müssen. Gerade so vertrauensvoll oder ehrlich genug, dass wir als Partner noch ein oder zwei Monate weiterkommen. Ich beobachte, dass wir häufig diese Vision, wunderschönes Gemälde, völlig aus den Augen verlieren. Dass wir auf der einen Seite irgendwie sein wollen, keiner will irgendwie ein Gemälde sein, was keinen Menschen interessiert, weil es einfach nur hässlich ist. Aber gleichzeitig verlieren wir dieses schöne Gemälde aus den Augen, konzentrieren uns auf die Werkzeuge. Weg von dem, was Jesus aus uns machen will, hin zu den Geboten, was muss ich tun, was muss ich nicht, was hilft gerade noch so, ja, was hilft, dass ich mich von meinem Partner nicht zu sehr distanziere. Im Prinzip ist es sehr regelfixiert. Oder noch ein anderes Beispiel, das dieses Thema Sabbat aus dem Text aufgreift, Ruhepausen, einen Tag in der Woche, um zur Ruhe zu kommen, Kraft zu tanken und Gott im Fokus zu haben. Häufig denke ich nicht, ich möchte ein Mensch sein, der langfristig Kraft hat und einen gesunden Rhythmus lebt. Ich möchte genug Kraft haben, um Gutes in dieser Welt zu tun. Woher bekomme ich Ruhepausen? Wie kann ich Kraft tanken? Und häufig denke ich auch nicht, mir ist es wichtig, Gottes Sicht von meinem Leben zu bekommen, um nicht ständig von Erwartungen und Anforderungen durchs Leben getrieben zu werden. Ja, wie kann ich mehr Zeit für die Begegnung mit ihm finden? Oft schaue ich persönlich nicht auf das Kunstwerk, das Gott aus mir machen will, sondern ich will lieber schnell eine Zufriedenheit oder eine oberflächliche Schönheit. Also arbeite ich mal doch noch mehr, mach das noch schnell fertig, treffe doch noch den schnell, räume hier noch auf, nutze die Zeit aus und rutsche da rein. Wie viel Sabbat muss ich gerade ausreichend halten, um gut genug zu sein, das Leben einigermaßen durchzuhalten, nicht völlig auf der Strecke zu bleiben? Und schon bin ich wieder in einer regelfixierten Perspektive gelandet. Und es sind jetzt nur zwei von Millionen von Beispielen auch aus meinem Leben. Dass ich einerseits irgendwie gern nach diesem Kunstwerk streben möchte, mehr werden möchte, wie Gott mich sieht, aber faktisch will ich es oft doch nicht. Faktisch gebe ich mich häufig lieber mit dem Gekritzel meiner eigenen Vision zufrieden. Konzentriere mich darauf, dass ich in Bezug auf die eigenen Erwartungen oder die Erwartungen anderer gut genug bin. Versuche mir selbst und anderen zu gefallen, indem ich meine eigenen Regeln oder die der anderen halte. Und manchmal verkommt dann eben auch Kirche zu einem Ort, wo es genau darum geht, die Regeln zu halten. Äußerlich mit einer Frömmigkeit gut dazustehen, zeigen zu können, dass man die Gebote gut genug einhält, dabei jedoch die Vision völlig aus den Augen verliert. die Vision des Lebens, des Menschseins, des Miteinanders, des Wachsens hin zu Christus, wie Paulus es einmal formuliert. Wenn man das völlig aus den Augen verliert. Ich glaube, dass gerade wir, die wir Christen sind, den Pharisäern viel, viel näher sind, als wir glauben. Es ist so leicht, in diese Perspektive zu rutschen. Wie viel muss ich einhalten, um gut genug zu sein? Was muss ich tun, damit Gott zufrieden ist? Wie viel Gemeinde ist gut, damit ich ein gutes Gefühl haben kann? Doch das ist letztlich ein regelfixierter Glauben, in dem es darum geht, Dinge richtig zu machen, die richtigen Werkzeuge zu nutzen, aber es sind eben nicht die Werkzeuge das Wichtigste. Wie reagiert Jesus auf einen solchen Glauben? Vers 5, da sah Jesus die Pharisäer zornig der Reihe nach an. Zugleich war er traurig, weil sie so engstirnig und so hartherzig waren. Was heißt es für uns? Wie zeigt sich sein Zorn uns gegenüber? Und das ist jetzt eines der Dinge, die mich an Jesus so faszinieren, was mir Jesus so nahe macht. Jesus reagiert nicht wie ein Pharisäer auf uns Pharisäer. Er reagiert nicht mit den Worten, ihr müsst das aber besser hinkriegen. Und Jesus reagiert auch nicht wie ein Herodianer. Vision Gottes für unser Leben und diese Welt muss man nicht so eng sehen, ist nicht so entscheidend, drauf gepfiffen. Wichtig ist, dass du deine eigene Vision vom guten Leben erfüllst. Wenn du glücklich werden willst, dann musst du dich selbst drum kümmern. Nein, Jesus reagiert weder wie Herodianer noch wie Pharisäer. Sondern Jesus behandelt uns eher wie den Menschen mit der kranken Hand hier in unserem Text. Er kommt, um uns liebevoll zu heilen und um uns gesund zu machen. Uns, die wir jetzt nicht unbedingt körperlich krank sind, aber häufig herzenskrank oder willenskrank, auf jeden Fall vertrauensschwach. Jesus setzt sich nicht auf den Regierungssitz der Herodianer, um befehlen zu können und seine Vision durchzudrücken. Er setzt sich auch nicht auf den Thron der Religiösen, um auf uns herunterzuschauen und zu sagen, jetzt strengt euch mal an und schaut, dass ihr eure Regelfixiertheit irgendwie auf die Reihe kriegt. Sondern Jesu Weg führt ihn ans Kreuz, um uns heilen zu können, wie diesen Handkranken hier in der Geschichte. Um uns Vertrauen zu ermöglichen. Um uns zu zeigen, dass seine Vision wirklich eine Vision zum Leben ist. Dass er nicht an unserem Tod interessiert ist, an irgendwelchen einschränkenden, an einengenden Gedanken. Den Tod hat er selbst am Kreuz auf sich genommen, sondern um uns ewiges Leben zu geben. Leben mit göttlicher Qualität. Jesus zeigt am Kreuz, dass er nur das Beste für uns will. Uns nicht klein halten will, uns nicht einengen will, uns nicht beherrschen will, sondern uns zu wahrem Leben führen will. Und Jesus macht am Kreuz deutlich, ich liebe dich bereits. Du bist bereits angenommen, du hast meine volle Wertschätzung. Und deshalb können die Gebote auch niemals dafür da sein, um mich irgendwie zufriedenzustellen. Im Leben geht es nicht darum, alles richtig zu machen, die Gebote perfekt umzusetzen, um dann bei mir irgendwie zu landen, sondern es geht darum, aus meiner Liebe und aus meiner Anerkennung zu leben. Und die Gebote helfen dir, den Weg zum Leben zu finden. Du bist bereits angenommen, du bist bereits geliebt, nicht weil du bestimmte Sachen richtig machst. Nicht weil du von dir aus zu den Guten gehören würdest, sondern einfach weil ich dich bedingungslos liebe und mein Leben für dich gegeben habe. Und ich lade dich ein, wieder neu an meine Seite zu kommen und gemeinsam mit mir diesen liebevollen Blick und diese Hingabe und diese Schönheit in diese Welt zu bringen. Und ich lade dich neu ein, dich meinen Geboten zu nähern. Nicht um der Gebote willen, überhaupt nicht um der Gebote willen, sondern um deinetwillen. Um deinetwillen. Denn sie schenken dir und deinem Nächsten Leben. Sie schenken dir und deinem Nächsten Leben. Ich beende die Predigt mit einem Gebet. Nicht ein Gebet mit eigenen Worten, sondern ein Gebet mit Versen aus Psalm 119. Vater im Himmel, öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die dein Gesetz enthält. Ich bin nur ein Gast hier auf der Erde. Verbirg deine Gebote nicht vor mir. Lehre mich, Herr, nach deinen Ordnungen zu leben. Gib mir Einsicht, damit ich mich an dein Gesetz halte und es von ganzem Herzen befolge. Hilf mir, nach deinen Geboten zu leben, denn das erfüllt mich mit Freude. Lass mich deine Weisungen lieben und mach mich frei von Habgier. Wende meine Augen von nutzlosen Dingen ab. Lass mich durch dein Wort leben. Ich habe viel freien Raum zu leben, wenn ich mein Leben nach deinen Geboten ausrichte. Blicke mich vor Liebe an und lehre mich. Deine Weisungen sind immer gerecht. Hilf mir, sie zu verstehen, damit ich leben kann. Herr, wie groß ist deine Barmherzigkeit. Erneuere mein Leben durch deine gerechten Gebote. Amen.